Podcast for Change bei Staufen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast für Unternehmen im Wandel. Mein Name ist Thilo Greshake, ich bin Partner bei der Staufen AG und wir bei der Staufen AG sind davon überzeugt, dass in jedem Unternehmen ein noch besseres steckt. Und in unserem Podcast wollen wir gemeinsam mit Experten und Kunden erörtern, wie der Wandel dorthin gelingen kann. Und so freue ich mich sehr, dass wir heute meinen Kollegen Andreas Sticher zu Gast haben. Andreas ist Partner bei der Staufen AG und wir werden uns heute zum Thema Predictive Restructuring unterhalten. Servus Andreas, schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich, heute hier zu sein.
Andreas hat vor vielen Jahren Maschinenbau und Betriebswirtschaft studiert. Anschließend war er dann als Berater im Bereich Turnaround und Corporate Development in Deutschland und England tätig und ist nun seit fast 10 Jahren bei der Staufen AG. Andreas, nachdem sich nun zunehmend eine Entspannung in der Corona-Situation zeigt, stellt sich natürlich die Frage für viele Unternehmen, ob sich die Wirtschaft nun schrittweise wieder auf das Vor-Corona-Niveau einpendeln wird. In dem Zusammenhang hört man häufig das Wort Corona-Katalysator. Was genau ist denn mit dem Begriff gemeint?
Da kann ich mal ein bisschen ausholen. Der Begriff Katalysator, wenn man mal so ein bisschen da tiefer reinguckt, der geht es ja um Geschwindigkeit, Reaktionsgeschwindigkeit, Aktivierungsenergie von Prozessen, Abläufen oder Zusammenhängen. Und unter dem Kontext haben wir oder ich den Begriff sehr stark mit unserem Predictive Restructuring Ansatz, ich sag mal, neu belebt. Und wir haben im Prinzip also 2018, 2019 hier bei Staufen einen Ansatz entwickelt, in dem es darum geht, ich sag mal, diesen eher klassischen, traditionellen Restrukturierungsansatz zu verändern, neu aufzustellen, um im Prinzip auch, ich sag mal, eher etablierte Unternehmen ein Tool oder einen Ansatz an die Hand zu geben, wie sie sich vor dem Hintergrund der großen Megatrends und Umbrüche, also Digitalisierung, E-Mobility, auch Nachhaltigkeit neu ausrichten können. Und jetzt kommt der Bogen zum Thema Corona-Katalysator. In diesem Kontext haben wir im Prinzip letztes Jahr uns Gedanken gemacht, wie in diesem Ansatz sich eigentlich Corona als Katalysator, als Veränderungstreiber auswirkt. Und in diesem Kontext ist dieser Begriff bei uns zu sehen. Und da haben sich im Prinzip viele spannende Elemente gezeigt. Wie gesagt, in dem Predictive Restructuring geht's darum, wie sich eigentlich Unternehmen mit einer guten Ausgangssituation, also viele Unternehmen haben ja 2018, 2019 noch eigentlich eine sehr ordentliche Position gehabt. Auch viele haben sehr gute Erträge gehabt vor dem Hintergrund der Hochkonjunkturphase, aus der sie hervorgegangen sind. Aber die wussten schon am Horizont, es gibt einen größeren Umbruch, gerade im Maschinenbau, das Stichwort Digitalisierung, im Automotive-Bereich, das Stichwort E-Mobility. Und wie kann man damit umgehen als Unternehmen? Und in diesem Prozess haben wir ja auch viel, sag ich mal, Themen gehabt, wo wir unterstützt haben. Und dann kam so krachend im Prinzip das Thema Corona rein. Ne? Und auf mal ganz andere Fragestellungen. Wie können wir jetzt, sage ich mal, Dinge jetzt relativ radikal umstellen? Und so, wie gesagt, hat sich das Thema dann deutlich verändert, eigentlich zu unserem ursprünglichen Ansatz. Und so haben wir dann dieses Thema Corona-Katalysator oder ein Corona-Update von unserem Predictive Restructuring im letzten Jahr gemacht und sehen heute eigentlich auch, dass wir das bei vielen Unternehmen sehen. Also genau dieses Spannungsfeld, erfolgreiche Vergangenheit, wie kann ich Dinge, die in der Vergangenheit sehr erfolgreich waren, auch bewahren für die Zukunft. Und wie kann ich jetzt aber auch nach vorne gerichtet mit der aktuellen Volatilität an den Märkten umgehen, das Denken in den Unternehmen auch, sage ich mal, also die Dinge, die man im Prinzip jetzt auch erfahren hat in der Corona-Zeit, wie kann ich die mitnehmen? Ja, da geht es vor allen Dingen auch um Planungs- und Steuerungsprozesse, um Führungsprozesse. Das sind so die Themen, die da in dem Kontext viele bewegen aktuell.
Das hört sich ja ziemlich logisch an, dass man eben seine Planungs- und Steuerungsprozesse dort anpassen muss, ein Stück weit weg von den klassischen Betrachtungsweisen hin eher zu einem flexiblen, ich sag mal, szenario-orientierten Denken. Warum scheitern immer noch so viele Unternehmen, obwohl das Bewusstsein da ist, hier umzuschalten?
Ja, im Prinzip muss man sich mal vor Augen führen, dass da schon enorme Einschnitte gekommen sind, ne, im Zuge der Pandemie. Also ich mal so ein bisschen aus meiner Erfahrung Berichte von den Unternehmen, auch mit denen ich im erweiterten Umfeld zu tun habe, da reden wir wirklich von Umsatzveränderungen von 50%, sowohl nach oben, aber als nach unten, bei den meisten eher nach unten, aber es gibt ja auch ein paar Corona-Gewinner. Ein kleines Beispiel, wir haben im Moment ein Unternehmen auch, die sehr stark, sage ich mal, in diesem Thema E-Mobility tätig sind. Also die haben wirklich Wachstumsraten, die sind enorm, ne? Und das hat sich durch Corona natürlich nochmal verstärkt. Und die planen Beispiel für die nächsten Jahre mit einem Umsatzwachstum von Faktor 10. Das sind natürlich nochmal ganz andere Gedankenspiele, wie man so einen Quantensprung hinbekommt, als wenn man, ich sag mal, in die andere Richtung mit einem Szenario konfrontiert wird, wo man im Prinzip diskutiert, wie können wir einen Verlust von -50% bewältigen. Ne? Und vor dem Hintergrund, das haben wir vor allen Dingen so im Ende letzten Jahres gemerkt, als die Unternehmen dann mit den Erfahrungen von 2020, dem schwierigen Geschäftsjahr, dann in die Planungsprozesse gegangen sind, wie schwer die sich getan haben, jetzt zu sagen, ja, wie stellen wir uns eigentlich vernünftig jetzt für 2021 auf? Ne? Die ganzen, ich sag mal, Marktsignale waren noch sehr volatil, also gerade auch in den Branchen, in denen wir uns sehr viel bewegen, Automotive, Zulieferindustrie, Maschinenanlagenbau, da gab es die völlig unterschiedliche Ausblicke auf das Jahr 2021. Und da hat man gemerkt, dass so die klassischen Instrumente der Unternehmen, ein Budgetierungsprozess zu durchlaufen, eine Mehrjahresplanung zu machen, dass die im Prinzip nicht mehr richtig greifen. Ne? Und auch, die Dinge, die sich daran anschließen. Also da geht es ja darum, auch Ziele für die einzelnen Unternehmensbereiche, aber auch für die Verantwortungsbereiche von Führungskräften festzulegen und abzuleiten, dass das unheimlich schwierig wird in dieser Volatilität. Deswegen wurden viele da auch mit so einer veränderten Denkweise konfrontiert. Das ist eigentlich ganz spannend zu sehen. Also, wie gesagt, wir haben ja oft dieses Thema, Fixkosten zu reduzieren. Das begleitet uns ja oft auch in eher klassischen Restrukturierungsmandaten, auch Make-or-Buy-Themen mal zu rechnen. Das sind natürlich Themen, wo die Unternehmen durchaus fundiert sind und erfahren sind, wo die auch wenig Probleme haben. Aber wir haben schon gemerkt, wenn es so um größere Dimensionen geht, also wirklich mal zu denken, was passiert denn, wenn wir um +/-25% mal ein Szenario spinnen, dass man sich da sehr, sehr schwer tut. Ne? Einfach auch, weil die klassischen Prozesse, die etablierten Prozesse dort im Unternehmen, sagen wir mit solchen Fragestellungen, nicht richtig umgehen. Und wir haben dann auch im Zusammenspiel mit unseren oder mit den Unternehmern im Prinzip festgestellt, dass es Sinn macht, sage ich mal, natürlich muss man eine gewisse Basisplanung einziehen, aber sehr stark wirklich dieses Szenario-Denken und auch planen, noch mal zu bemühen. Auch das ist ja nichts Neues, aber das hat sich in den letzten Jahren im Prinzip, hat man wenig am Markt gespürt, ne, dass Unternehmen das machen. Und das haben wir eigentlich oder haben viele Unternehmen letztes Jahr wieder reaktiviert. Ne? Also wirklich zu sagen, wir denken mal, ich mag nicht diese Begriffe Worst und Best Case, aber wirklich mal so Extremszenarien auch mal durchzuspielen und zu sagen, was bedeutet das eigentlich? Wie können wir da von den Strukturen, aber auch von den Abläufen mit so einem Szenario umgehen? Wie gesagt, das ist so eine Umstellung im Gesamtprozess, den wir da bemerken konnten. In dem Zusammenhang haben sich natürlich auch gewisse Methoden, die es auch schon länger am Markt eigentlich gibt, sage ich mal, dann so ein bisschen auch in den Vordergrund gespielt. Also ich möchte mal ein Beispiel nennen, das Thema S&OP, also das ausgeschrieben Sales and Operating Planning. Das ist natürlich Thematik, die jetzt vor so einem Kontext natürlich wahnsinnig spannend auf mal ist, also wo es darum geht, unternehmensweit Planungs- und Steuerungsprozesse zu integrieren, auch an den übergeordneten Unternehmenszielen auszurichten, dann aber in der Abstimmung das Ganze sehr kurzzyklisch zu machen, Dinge auch zu visualisieren, also sehr stark auch mit Systemen zu arbeiten. Das ist so ein Tool, eine Methodik, die jetzt sehr stark an Bedeutung gewonnen hat und auch für die Zukunft, sage ich mal, mit Sicherheit sehr stark jetzt in den Unternehmen verankert wird. Und wenn man so einen kurzen Ausblick mal gibt, auch auf das nächste Jahr, da sehen wir ja schon, dass diese Dynamik oder diese Volatilität, die bleibt im Prinzip auch. Also diese Unsicherheit für die Unternehmen, die wird sich jetzt ganz kurzfristig nicht verändern.
Gibt es aus Sicht des Restrukturierers noch weitere wesentliche Lessons learned?
Ja, ich sag mal, den Katalysator haben wir ja schon ganz am Anfang kurz gesprochen. Das ist natürlich so, Dinge jetzt verstärkt vorantreiben, also notwendige Veränderungs- oder Wandlungsprozesse antreiben, das ist natürlich der große Lessons learned gewesen, der so über allem schwebt. Wenn man das mal ein bisschen runterbricht, dann ist ein spannender Aspekt, was viele, denke ich, schon in der Corona-Krise gelernt haben, wirklich jetzt mal Geschäftsprozesse auch mit sehr minimalem Ressourceneinsatz mal zu betreiben. Also es ist ja etwas, was wir auch schon länger versuchen, auch als Externer in die Unternehmen reinzutragen. Testet doch auch mal gewisse Grenzen aus. Wagt euch doch mal an gewisse Grenzen heran. Guckt mal, wie stark es dann wirklich knirscht. Und wenn ihr merkt, es knirscht so stark, dann kann man ja auch wieder ein bisschen zurückgehen. Das ist so ein bisschen dieser Mechanismus. Den haben jetzt wirklich in der Corona-Zeit viele, viele austesten müssen. Also von heute auf morgen mal zu sagen, mit dem Allernotwendigsten versuchen wir jetzt mal, unsere Kernprozesse am Laufen zu halten. Und das ist natürlich was man jetzt als wertvolle Erkenntnis auch mit in die Zukunft nehmen kann und wo wir auch versuchen, diese Nachhaltigkeit jetzt dazu unterstützen, dass man die da reinbekommt. Des Weiteren, ich denke mal, haben jetzt viele auch noch mal gelernt, wie wichtig Kostenexzellenz oder Operational Excellence eigentlich wirklich ist. Also wirklich eine solide Basis zu haben, auf die man zurückfallen kann, auch wenn die Krise mal härter einschlägt. Auch, ich sage ich mal, ein gewisses Polster oder eine gewisse Plattform zu haben, auf der man agieren kann. Wenn man da mal jetzt einen kleinen Schwenker auch mal in das Thema Liquidität oder Cashflow macht. Also wirklich zu sagen, ich habe Handlungsspielräume. Also nicht nur, das wird ja oft auch im Rahmen von Strategien oft dann von uns diskutiert, welche Möglichkeiten habt ihr denn zu agieren? Also, was wir da oft machen, so als kleiner Exkurs, wenn man mal da das ein bisschen weiterdenkt, auch mit Stakeholdern, mit Gesellschaftern, welchen Rahmen gebt ihr denn vor? Und könnt ihr euch vorstellen, ich sag mal, Investoren mit ins Haus zu holen, um euren Rahmen zu erweitern? Und das Gleiche, wie gesagt, haben jetzt viele in der Corona-Zeit erlebt, dass es wichtig ist, einen gewissen Rahmen zu haben, in dem man agieren kann und nicht, wo ja viele zu genötigt wurden, wirklich auf der Nachkommastelle Profitabilität zu betreiben, das reicht nicht. Und deswegen diese Plattform zu haben, wirklich im Bereich der Kosten exzellent zu sein, und da reden wir nicht davon, sage ich mal, jetzt wirklich da den halben Mitarbeiter noch rauszunehmen, sondern da reden wir wirklich darum, auch Kostenstrukturen flexibel aufzustellen, Strukturen wandlungsfähig aufzustellen und das bei einer sehr guten Operational Performance in allen Unternehmensbereichen, nicht nur in der Produktion, sondern wirklich über die komplette Wertschöpfungsstruktur. Das ist so ein weiteres Kernelement. Wenn man diese Basis hat, dann kann man auch so eine Zeit auch sehr gut eigentlich durchlaufen. Und was natürlich jetzt viele jetzt als ein Element sehr stark jetzt mit angestoßen haben, ist das auch das Thema Digitalisierung. Also wirklich zu sagen, ich nutze das Thema Digitalisierung, um meine Abläufe, meine Supply Chain für die Zukunft verbessert aufzustellen. Also das sehen wir sehr viel jetzt, dass das jetzt viel aktiver auch eingesetzt wird und betrieben wird. Das ist so ein weiteres Lessons Learned. Und was wir jetzt natürlich auf der anderen Seite auch wieder sehen, wie anfällig auch diese hochsensiblen Netzwerke, diese Lieferanten- oder Supply-Chain-Netzwerke heute eigentlich sind, die häufig dann in globalen Strukturen aufgestellt. Wir sehen das ja aktuell in der Zulieferindustrie oder im Automotive-Bereich, gibt es keine Elektronikkomponenten oder selbst Rohstoffe, gewisse Rohstoffe sind sehr knapp und legen zum Teil wirklich Montageprozesse auch bei unseren Kunden lahm. Und wir hatten das eher vermutet, dass das in dieser Ramp-up-Phase nach Corona dann eher so Bestandsthemen und solche Themen geben wird. Aber jetzt sind wir ja eigentlich in einer Phase, wo wir dachten, das hat sich wieder schon ein bisschen eingeschwungen. Und jetzt sehen wir aber, wie gesagt, dass diese Abhängigkeit von diesen Netzwerkstrukturen, dass man mit der auch umgehen muss. Ne? Und viele kehren das ja jetzt auch wieder um. Ich denke, das ist auch so eine Erfahrung und sagen, wir müssen auch nochmal hier unsere lokale Struktur mal wieder stärker als Erfolgsfaktor, sage ich mal, in den Vordergrund stellen. Ne? Die Nähe zu Osteuropa, das ist ja auch ein Thema, was sich die letzten Jahre immer mehr verstärkt hat. Das wird auch in der weiteren Zukunft jetzt noch zunehmen, dass man sagt, diese globale Abhängigkeit, die können wir nicht zulassen, sondern müssen versuchen, wie gesagt, auch lokal agieren zu können. Und als letzten Punkt kann man natürlich noch anführen, dass sich jetzt ganz völlig neue Arbeitsstrukturen auch eingezogen haben. Ne? Also das Thema Homeoffice, viele können es nicht mehr hören, aber auch, sag mal, wie führe ich auch sag mal, Arbeitsprozesse, wo viele Mitarbeiter halt nicht vor Ort sind. Es hatten sich ja auch schon vor Corona, sage ich mal, diese modernen Arbeitswelten eingezogen. Ich sag mal, diese Free-Office-Space-Strukturen, wo man viel kommunizieren kann. Und das war natürlich von heute auf morgen, oder wurde da ja die Grundlage entzogen. Ne? Also wie führt man und wie arbeitet man in solchen Strukturen? Das ist natürlich ein wahnsinns positiver Lessons learned, sage ich mal, da in flexiblen Strukturen agieren zu können und wie gesagt, wie führt man das Ganze? Da haben viele Erfahrungswerte als Lessons Learned natürlich sammeln können.
Nicht nur das letzte Thema, sondern eigentlich alle Themen, die du angesprochen hast, sind ja zum Großteil Führungsaufgaben. Jetzt beschäftigen wir uns bei Staufen ja sehr intensiv mit dem Thema Führung, Führungskräfteentwicklung, Coaching. Was siehst du so in der Zukunft aus deiner Restructuring-Brille? Siehst du da ein großes Führungsproblem auf die Unternehmen zukommen, wenn du dir die neuen Herausforderungen so anschaust?
Ja, das ist mit Sicherheit ein Riesenthema. Ich sage mal, Leadership ist ja immer in jeder Krise das Kernthema. Ich will jetzt gar nicht den Bogen zu stark auf unser Umfeld hier in Deutschland jetzt spannen. Aber was viele Unternehmen jetzt festgestellt haben, dass sie jetzt durch die, ich sag mal, kann man ja im Prinzip sagen, durch 10 Jahre Hochkonjunktur, dass viele verlernt haben, auch mit Krise umzugehen. Und bei den Unternehmen ging es sehr stark um Wachstumsbewältigung. Wie kann man auch anorganisch wachsen? Das war ja bei vielen Unternehmen ein dominierendes Thema, ich sag mal, Akquisitionen von Unternehmen zu integrieren, Unternehmen weiterzuentwickeln. Aber dieses klassische Krisenmanagement ist dabei sehr stark in den Hintergrund geraten, beziehungsweise in vielen Unternehmen gibt es überhaupt gar keine Manager mehr, die damit umgehen können. Und vor dem Hintergrund, sagen wir mal, ist diese Führungsproblematik oder Thematik natürlich jetzt extrem zutage getreten. Und im Prinzip braucht man ja, oder ich sage mal, die ureigenste Aufgabe des Top-Managements ist ja, das Unternehmen visionär vorausschauend durch verschiedene Unternehmensphasen zu führen. Es ist schon immer so gewesen, dass es gab Ups und Downs und diese Zyklen werden ja immer kürzer in der Zukunft, zumindest erwarten wir das. Und wirklich zu sagen, wir haben eine Führung, die in der Lage ist, sowohl Wachstumsphasen, aber Krisenphasen zu managen oder aber auch, ich sag mal, eher strukturiertere Wandel-, Umbruchphasen. Das ist eigentlich so die Anforderung, die jetzt noch schärfer auch für die Zukunft geworden ist. Und wie gesagt, viele Unternehmen haben auch jetzt feststellen müssen, dass es da ein Gap gibt. Und auch das, ich sag mal, die Art des Führens hat sich natürlich jetzt stark verändert. Also ich sag mal, kurzzyklischer zu agieren, sehr stark auch die Mitarbeiter, also nicht, die zweite, dritte Ebene mit einzubeziehen, sowohl in Entscheidungsprozesse, aber auch, sag ich mal, in Kommunikationsprozesse. Das sind Dinge, wo sich das Führungsverhalten, aber auch die Führungsinstrumente jetzt weiter verändern werden. Und wo man sich wegbewegen muss, auch von diesem sehr stark auf Einzelpersonen geführte Bereiche oder Unternehmungen, wo man viel stärker auch als ja, wir sprechen da von High-Performance-Teams, auch zeigen muss, ne? Wo man sagt, wir müssen verschiedene Qualitäten auch zusammenbringen, die wir als Einzelperson gar nicht leisten können. Und wirklich, ich sage ich mal, als Organisation auch eine Führungsleistung erzeugen, die uns dann auch abhebt vom Wettbewerb. Ne? Also wir sehen das Thema Führung sehr stark auch als einen ganz, ganz wesentlichen Erfolgsfaktor für viele Unternehmen für die Zukunft. Ne? Und insofern, sage ich mal, würde ich das eher nicht als Führungsproblem bezeichnen, sondern das ist eine echte Chance, das Thema Leadership Excellence wirklich zu nutzen und da auch, sage ich mal, in der Einbeziehung der Organisation, der Mitarbeiter, sage ich mal, sich für die Zukunft zu stärken. Ne? Und wirklich kommen von klaren Zielbildern, sage ich mal, auch Dinge aufzusetzen. Also wir werden jetzt oft auch mit bei den Unternehmen auch mit der Fragestellung konfrontiert, ja, was ist denn unser Zielbild für nach Corona? Ne? Also jetzt sowas im Rahmen von Führungsinstrumenten auch klare Zielbilder zu schaffen für die mittel- und langfristige Zukunft, das ist auch so ein Element, was Unternehmen jetzt oder die Führungsmannschaft jetzt da auch bewältigen muss. Ne?
Ich habe aus deinen Ausführungen verstanden, dass an der Transformation kein Weg vorbeiführt. Zumindest für einen Großteil der Industrieunternehmen oder überhaupt der Wirtschaft sei es technologische Treiber wie Digitalisierung oder E-Mobilität, die du angesprochen hast, oder auch einfach die Volatilität der Märkte jetzt und mit Sicherheit auch in Zukunft. Nochmal zum Abschluss zusammengefasst, was sind so die wesentlichen Erfolgsfaktoren aus deiner Sicht für den anstehenden Transformationsprozess?
Ja, da gibt's mit Sicherheit einige, aber auch nicht die klassischen. Also ich denke, für so einen großen Umbruch oder für so eine Transformation ist so eine wirklich ehrliche Standortbestimmung, wo steht man heute, ne? Wirklich schonungslos offen zu legen, was man kann, wo man gut ist, aber auch wo man die Schwächen hat. Wir nennen das oft so Face Reality, ist extrem wichtig, ne? Und viele haben sich in der Vergangenheit auch immer ein bisschen gescheut, da wirklich ganz, ganz ehrlich mal Tabula Rasa zu machen. Also das ist schon ein ganz, ganz elementarer Faktor, ne, für die Diskussion nach vorne. Und dann, wie ich gerade schon ausgeführt habe, den Wandel oder die Veränderung wirklich auch als Top-Management-Aufgabe auszuflaggen. Also zu sagen, wie können wir die Organisation da mitnehmen, auch sage ich mal, Change-Prozesse flankierend aufzusetzen, wo man in der Vergangenheit immer so ein bisschen drüber gelächelt hat. Ich kann das nur bestätigen, wenn ich mal so 10 Jahre, 15 Jahre zurückblicke, da haben wir im Rahmen von klassischen Restrukturierungen, da hat uns das Thema Change sehr wenig gekümmert, ne? Und das kriegt heute jetzt eine ganz andere Qualität. Also das ist schon ein ganz, ganz wesentlicher Erfolgsfaktor. Dann natürlich auch die Kompetenz in der Organisation aufzubauen, also wirklich Mitarbeiter auch zu haben und auch denen die Freiräume zu geben, sich mit dem Wandel zu beschäftigen. Also früher war das ja so klassisch so ein Corporate Development, aber das wird in der Form nicht reichen, weil da geht es halt, wie gesagt, nicht nur um Strategie, sondern da geht es sehr stark auch um andere Themen. Also wirklich zu sagen, wie schaffen wir es, unsere Organisation auch dahingehend zu qualifizieren, dass die über mehrere Jahre so eine Transformation auch begleiten kann und managen kann. Das ist ein spannendes Thema, also hinsichtlich eines Erfolgsfaktors. Ja, und dann, wie schaffe ich es auch klassische Elemente, wir haben vorhin von Top-Down oder von klassischer Restrukturierung gesprochen, wie gesagt, wir reden da oft von Top-Down-Elementen, wie schaffe ich das zu verzahnen auch mit anderen Dingen, Operational Excellence, aber auch mit Digitalisierung, mit dem Thema Leadership und das in ein, ich sag mal, an ein Gesamtkonzept zusammenzuschnüren, das ist ein Erfolgsfaktor. Und was ich eigentlich mit als Wichtigstes sehe, ist wirklich ganz konsequent auch Strukturen zu, ja, flexibel zu gestalten. Und wie gesagt, da reden wir nicht nur von Kostenstrukturen, das ist oft immer noch relativ einfach, da lädt man sich aus dem System die Kosten einmal runter und geht mal durch und sagt, welche können wir zu welchem Punkt, sage ich mal, nach außen geben oder anders, sage ich mal, variabilisieren. Das ist noch relativ einfach, aber dann wirklich auch mal zu überlegen, wie kann ich komplette End-to-End-Prozesse variabel gestalten und meine Supply Chain, Lieferanten, aber auch auf der Dispositionsseite, sage ich mal, Partner mit einbeziehen, überhaupt das ganze Thema Netzwerkkooperationen stärker auch da in solche Lösungsansätze mit einzubeziehen, das sehen wir ja bei uns als ein ganz, ganz wesentliches Element auch für die Zukunft. Und last but not least natürlich auch sich Zeit geben. Ne? Also wenn wir, sage ich mal, solche Veränderungsprozesse oder Transformationskonzepte mit den Unternehmen aufsetzen, dann und durchkonzipieren, dann ist ein, wir nennen das, oder ich nenne das oft so ein Masterplan, ist dann immer ein Zwischenstep, ne, zu sagen, wie schachteln wir denn oder wie verteilen wir denn die Themen auf der Zeitachse? Was hat welche Priorität und wie kriegen wir auch die Managementkapazität, sage ich mal so, hin, dass wir diese Themen auch vernünftig über mehrere Jahre auch wirklich umsetzen können. Ne? Insofern ja, gibt es ein ganzes Bündel von Erfolgsfaktoren, die wir da sehen, also für diese großen Veränderungsprozesse. Wichtig ist, das Ganze muss strukturiert ablaufen. Ne? Also das darf nicht Aktionismus werden, sondern das muss sehr integrativ und strukturiert ablaufen und dann funktioniert das eigentlich sehr gut.
Ja, liebe Zuhörer, damit sind wir jetzt leider schon am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Vielen Dank, lieber Andreas, dass du heute bei uns zu Gast warst. Nicht nur, dass du die Zeit genommen hast, sondern dass du deine Insights zum Thema Restructuring, Predictive Restructuring mit uns geteilt hast, darüber gesprochen, welche Auswirkungen Corona auch nochmal in seiner Katalysatorwirkung auf die Restrukturierung hatte, warum es dringend Zeit wird, in flexibel, szenarioorientiertes Denken umzuschalten für die Unternehmen, was so die Top Lessons Learned aus deiner Projekterfahrung waren. Aber auch, was die Zukunft hinsichtlich Führung und Führungsaufgabe bedeuten wird. Und abschließend dann nochmal die wesentlichen Erfolgsfaktoren, die es gibt, um diesen notwendigen Transformationsprozess zu begleiten. Alles sehr spannend und ich danke dir herzlich dafür. Gibt es denn noch was, was du uns mitgeben möchtest, Andreas?
Ja, ich denke, die wichtigen Punkte haben wir alle genannt. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, jetzt nach vorne gerichtet, wirklich auch die positiven Elemente zu sehen. Also da gibt es eher Chancen als Risiken jetzt, denke ich, nach vorne. Das ist so die Quintessenz, ne, die sich da jetzt auch am Markt auftut. Ja, aber hat mich sehr gefreut und da können wir gerne mal einen Teil 2 nachschießen.
Sehr gerne, sehr gerne. Besten Dank dann erstmal für heute, für die Aufmerksamkeit, liebe Zuhörer. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast. Bis dahin alles Gute und viele Grüße, euer Thilo Gräßhake.